Der Mangel an legalen Zugangswegen nach Europa und der Mangel an solidarischen und einer fairen Verteilung von Asylsuchenden innerhalb Europas verhindert insbesondere Frauen und Kindern die Gewährleistung von Schutz. Zu Beginn unserer Studie, Anfang 2016, waren ca. 55% der Neuankömmlinge über das Mittelmeer Frauen und Kinder. Im Vergleich dazu im Januar 2017 waren es nur noch 30%. Und daran sieht man, dass die restriktive Asylpolitik Europas und die verschärfte Familienzusammenführung die Möglichkeit, insbesondere von Frauen und Kindern Schutz zu suchen, verschlechtert. Frauen benötigen hier besonderen Schutz, da es für sie schwieriger ist, ihre Menschenrechte wahrzunehmen. Das heißt, viele werden während oder vor ihrer Flucht erpresst, ausgebeutet oder erfahren sexuelle und geschlechtsbezogene Gewalt. Also neben der Flucht vor Krieg oder Lebensgefahr fliehen sie auch vor häuslicher Gewalt, vor Zwangsheirat, vor Verbrechen im Namen der Ehre, vor weiblicher Genitalverstümmelung oder Zwangsprostitution oder Vergewaltigung. Und das findet statt entweder durch die Familie oder die Gemeinschaft sogar oder aber auch durch Fremde, wie zum Beispiel Schlepper, Menschenhändler, administratives Personal an den Grenzen oder in den Aufnahmeeinrichtungen. Und deswegen ist es insbesondere sehr wichtig, ihnen ein Höchstmaß an objektiver Sicherheit bei der Aufnahme in Europa zu gewährleisten, damit nicht nur das direkte Gefahrenpotenzial gesenkt wird, sondern auch die emotionale Fortsetzung der Fluchtgeschichte verhindert wird.
Sie haben sich ja da gerade die Aufnahmesituation in München und in Brüssel genauer angeschaut. Könnten Sie vielleicht kurz umreißen, wie da das Aufnahmeverfahren und die Abläufe aussehen? Also was passiert denn mit einer geflüchteten Frau, wenn sie in München oder in Brüssel ankommt?
Also in Belgien und Deutschland ist es relativ ähnlich bei der Aufnahme. Das Asylverfahren und die Verteilung von Asylbewerberinnen erfolgt auf der Bundesebene und die Unterbringung, Integration erfolgt auf der Bundes-, Landes- und Kommunalebene. Das heißt, jetzt in München, nachdem man eingereist ist und registriert wurde, wird man zunächst in einer Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht. Danach wird man durch den Königsteiner Schlüssel verlegt. Das ist ein Quotensystem, das die Aufnahmekapazität der Länder in Deutschland anhand der Steuereinnahmen und der Bevölkerungszahl auf Bundesebene errechnet. Nach dem Einzug in die zugeteilte Aufnahmeeinrichtung ist die Asylsuchende dann die Verantwortung des Landes sozusagen. Und dann erfolgt auch die Antragstellung beim BAMF, also im jeweiligen Bezirk. Und damit wird dann auch das Asylverfahren eingeleitet und einhergehend findet dann die medizinische Versorgung und die materiellen Leistungen und sogar je nach Bleibeperspektive Deutsch- und Integrationskurse für die Frauen statt. In Bayern bleibt man bis zum Ende des Verfahrens in der eingeteilten Unterbringung und die Verfahrensdauer soll eigentlich 3 Monate betragen. Laut der Aufnahmerichtlinie, da gibt es aber in Deutschland noch Aufholbedarf. Und in Belgien, da erfolgt die Erstregistrierung und die Antragstellung immer in Brüssel, also nicht in dem, da wo man ankommt, sondern die Asylsuchenden müssen innerhalb von 8 Tagen sich in Brüssel registrieren. Mit der Registrierung erfolgt dann auch eine medizinische Untersuchung und dann auch eine Umverteilung in Aufnahmeeinrichtungen in ganz Belgien. Und einer der größten Unterschiede in Belgien ist auch, dass man nach 4 Monaten aus der Gemeinschaftsunterkunft ausziehen darf. Man ist es zwar nicht frei wählbar, in welche Wohnung man kommt, aber man darf die zugewiesene Wohnung ablehnen. Und das ist unabhängig von dem Asylverfahren und auch, also man kriegt trotzdem noch materielle Leistungen.
Wie sind Sie denn bei der Studie eigentlich dann methodologisch vorgegangen?
Also wir haben uns auf qualitative Forschungsmethoden gestützt. Also nach einer einleitenden Recherche haben wir 20 ausführliche leitfadengestützte Interviews mit ausgewählten Schlüsselakteuren in München und Brüssel durchgeführt und danach 32 exemplarische Interviews mit weiblichen Asylsuchenden und Flüchtlingen in München und Brüssel geführt. Die waren in Notunterkünften, in Gemeinschaftsunterkünften, aber auch in speziellen Unterbringungsformen und Wohnprojekten für schutzbedürftige weibliche Asylsuchende.
Haben sich da dann bei diesen exemplarischen Interviews mit den Asylsuchenden die Aussagen der Frauen untereinander stark unterschieden?
Also es ließ sich feststellen, dass die Qualität und die Art der Unterbringung entscheidend sind für die Stabilität und die Integration der Frauen. Das heißt, also die Aussagen unterschieden sich nicht nach der Herkunft, nach dem Alter, Aufenthaltsstatus oder Bildungsstand, aber sie unterschieden sich stark nach der Unterkunftsart. Das heißt, in größeren Unterkünften waren die Frauen mit Grundbedürfnissen beschäftigt. Sie beklagten einen Mangel an sanitären Anlagen, an getrennten sanitären Anlagen, einen Mangel an Privatsphäre oder lehnten die Vollverpflegung durch Catering-Dienste ab und bezeichneten sich sozusagen im Stillstand, also ihr Leben im Stillstand, aber betonten auch, dass nicht Männer das Problem sind in den Unterkünften, sondern der Mangel an Privatsphäre. In den spezialisierten Unterkünften konnte man feststellen, dass die Frauen, die trotz ihrer Traumatisierung, also schwerer Traumatisierung, die deswegen dann auch in diesen spezialisierten Unterkünften waren, sehr stark mit ihrer Selbstverwirklichung beschäftigt waren. Das heißt, sie wollten oder redeten über den Zugang zu Weiterbildung, über ihre Arbeit, über ihre Sprachkurse anstelle von diesen Grundbedürfnissen in den anderen Unterkünften.
Welche Rechte haben denn dann eigentlich konkret Asylsuchende auf dem Papier in Europa? Also welche gesetzliche Mechanismen greifen da?
Also bei der Aufnahmesituation von weiblichen Asylsuchenden ist insbesondere relevant auf der internationalen Ebene natürlich die Genfer Flüchtlingskonvention, die definiert, wer ein Flüchtling ist und welche Rechte ein Flüchtling hat. Dann greift aber auch die Istanbul-Konvention. Sie ist ein rechtsverbindliches Instrument zum Schutz vor Frauen vor jeglicher Form von Gewalt und beinhaltet Maßnahmen zur Prävention und Aufklärung, aber auch grenzüberschreitende Strafrechtsverfolgung, und die gelten auch für Asylsuchende. Da ist es auch wichtig zu wissen, dass Deutschland gerade im Prozess der Ratifizierung ist. Anfang des Jahres gab es ja dieses Nein heißt Nein zum Beispiel. In Belgien wurde die Istanbul-Konvention letztes Jahr ratifiziert und die Europäische Union hat zusätzlich die Istanbul-Konvention auch dieses Jahr ratifiziert, Mitte des Jahres. Auf der europäischen Ebene greift dann auch natürlich das gemeinsame europäische Asylsystem. Das besteht aus 2 Verordnungen und 5 Richtlinien. Die Verordnungen sind direkt gültig und die Richtlinien müssen erst in nationale Gesetzgebung umgesetzt werden. Bei den Verordnungen gibt es das Dublin-System, was halt die Verantwortlichkeiten für Asylanträge erklärt. Und dann gibt es natürlich noch die Sicherstellung von der Verantwortlichkeit sowie mögliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung durch den Abgleich von Fingerabdruckdaten. Bei den Richtlinien gibt es harmonisierte und vereinheitlichte Standards innerhalb der EU, wie zum Beispiel die Anerkennung von Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz und Normen und Verfahren der Rückführung. Und bei uns insbesondere relevant ist natürlich die Aufnahmerichtlinie, die den Zugang zur Unterkunft, Verpflegung, medizinischer Versorgung und psychologischer Betreuung festlegt und zusätzlich Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, vulnerable Personen zu berücksichtigen.
Ich habe jetzt in Ihrer Studie gelesen, dass in Belgien 2014 die Einheit für Schutzbedürftigkeit eingeführt wurde, um eben die Vulnerabilität des oder der Asylsuchenden zu ermitteln. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also nach welchen Kriterien wird dabei vorgegangen und welche Konsequenzen hat es denn dann konkret auf die Asylsuchende oder den Asylsuchenden?
Also da, das ist noch etwas kontrovers, dass diese Feststellung von den von der Vulnerabilität oder Schutzbedürftigkeit, weil solche Verfahren natürlich Zeit und Vertrauen brauchen. Als wir die Experten gefragt haben, haben die von einer Unter- bzw. Überzuweisung geredet, dass halt eine Unterzuweisung stattfand, weil oft dann Vulnerabilität zum Beispiel im Fall von Frauen dann nur noch über offensichtliche Merkmale quasi festgestellt wurde. Das heißt, es wurden plötzlich nur noch schwangere Frauen in eine Unterkunft für Vulnerable gebracht. Zusätzlich gibt es aber auch eine Überidentifikation quasi, weil Schutzbedürftigkeit in manchen Umständen eher auf traumatischen Umständen und nicht auf Traumatisierung bestehen. Das heißt, da gibt es auch noch Lernbedarf, wie genau das Verfahren in Belgien stattfindet, also was es gibt einen Leitfaden, an den die sich halten bei den Interviews, aber genaue Informationen konnte ich da leider nicht bekommen.
Auf welche strukturellen Missstände sind Sie denn gerade im Rahmen Ihrer Studie gestoßen?
Also die sozusagen mangelhafte Umsetzung der Aufnahmerichtlinie und der Anstieg Asylsuchender in der zweiten Jahreshälfte 2015 und im Jahr 2016 führten insbesondere in der ersten Notsituation zu einer Mangelsituation in Asylunterkünften. Das ist keine Überraschung. Also es gab einen Mangel an abschließbaren Räumen und Vorhängen, es gab einen Mangel an Rückzugsmöglichkeiten, einen Mangel an erreichbaren und gut beleuchteten und vor allem getrennten abschließbaren sanitären Anlagen. Zusätzlich gab es auch einen Mangel an gendersensibel geschultem Personal, insbesondere beim Sicherheitspersonal. Und dann wurde natürlich auch die Vollverpflegung durch Catering-Dienste kritisiert, die insbesondere für Schwangere und Mütter problematisch waren, da diese entweder in der Schwangerschaft abnahmen oder zusehen mussten, wie Kinder halt das Essen zurückwiesen und keine andere Möglichkeit hatten, sie zu versorgen. Aber auch heute sind isoliert gelegene Massenunterkünfte vereinzelt noch Realität für Asylsuchende in Deutschland. Zwar hat sich das Bewusstsein gesteigert, aber insbesondere diese Einreise-, Ankunfts- oder Rückführungszentren werden natürlich als Verschlechterung wahrgenommen, denn die Rahmenbedingungen in solchen bieten einen Nährboden für Frustration, der durch den Mangel an Autonomie und durch forcierte Passivität für einen unbestimmten Zeitraum natürlich auch das direkte Gewaltpotenzial erhöht und die emotionale Fortsetzung der Fluchtgeschichte bedeutet. Und daher ist es wichtig, dass man unbedingt lieber kleinere Unterbringungsformen priorisiert und dafür sorgt, dass es abschließbare Räume und getrennte sanitäre Anlagen gibt.
Sie sind ja vorhin schon auf diese spezialisierten Einrichtungen zu sprechen gekommen, gerade für Asylsuchende mit besonderer Schutzbedürftigkeit. Was sind das dann für Einrichtungen und wie kann ich mir das dann vorstellen? Wie ist da der Unterschied zu den herkömmlichen Aufnahmeunterkünften?
Also die Unterkünfte, in denen wir befragt haben, das ist einmal ein Wohnprojekt gewesen und einmal eine Spezialunterkunft für Frauen. In dem Wohnprojekt leben 24 Frauen oder lebten zu dem Zeitpunkt 24 Frauen, die entweder Einzelzimmer hatten oder Familienzimmer oder auch Doppelzimmer, aber das nur auf Wunsch. Also wenn sie mit einer der Bewohnerinnen zusammenwohnen wollten, durften sie das. Es gab natürlich getrennte sanitäre Anlagen. Und es gab auch Rückzugsräume, es gab einen Schutzraum, den man aufsuchen konnte im Notfall quasi und eine sehr gute Betreuung. Also der Betreuungsschlüssel ist besser und dadurch natürlich dann auch die Stabilität und Integration der Frauen.
Sie haben jetzt vorhin schon die strukturellen Missstände angesprochen, auf die Sie gestoßen sind. Gibt es denn da auch auf anderen Ebenen Missstände, die sich ändern müssen?
Also wir konnten auch feststellen, dass so beim Asylverfahren immer noch Aufholbedarf da ist. Da also positiv zu bemerken ist, dass alleinreisende Frauen weibliche Interviewerinnen und Entscheiderinnen für ihre persönliche Anhörung bekamen. Negativ ist jedoch natürlich, dass sie detaillierte Informationen über ihre traumatischen Erlebnisse machen müssen. In dem Fall halt jemandem Fremdem gegenüber. Auch, dass frauenspezifische Asylgründe nicht zu 100% berücksichtigt werden, hieß es von den Experten. Und zusätzlich ist eine Empfehlung von uns auch, dass die Frauen die Möglichkeit erhalten sollten, unabhängig von ihren Familien oder Ehemännern einen Asylantrag stellen zu dürfen.
Welche Möglichkeiten hat denn nun eine geflüchtete Frau, wenn ihr physisch oder psychisch Gewalt angetan wird oder wenn sonst gegen ihre eigentlichen Rechte verstoßen wird, an wen kann sie sich denn wenden und welche Institutionen sind da zuständig?
Also prinzipiell kann sich die Frau in die Asylsozialberatung wenden oder an die Frauenbeauftragte der Unterbringung. Es gibt Beratungsstellen, es gibt Organisationen und Vereine, es gibt zum Beispiel auch Frauenhäuser, es gibt den Frauennotruf und das Hilfetelefon, was in mehreren Sprachen zugänglich ist. In der Stadt München gibt es auch zusätzlich noch eine Koordinationsstelle, die einen Auszug im Notfall organisiert mittlerweile. Es fehlt aber immer noch ein transparentes Schutzkonzept, das auch Schutzräume beinhaltet, die Opfer und Täter bis zum Auszug räumlich zu trennen. Das ist jetzt nicht nur für Frauen, sondern für alle Asylbewerber relevant, finden wir. Und außerdem fehlt immer noch ein unabhängiges Beschwerdemanagement mit unabhängigen Ombudsmännern und Frauen, die in jeder Gemeinde bzw. Region zugänglich sind, sodass zum Beispiel Fälle von Erpressung, Zwangsprostitution oder Vergewaltigung durch das Personal oder Mitbewohner unabhängig und anonym quasi gemeldet werden können.
Die Studie, die Sie erstellt haben, ist ja im Rahmen eines EU-Forschungsprojektes entstanden.
Ja.
Was erhoffen Sie sich denn von der Veröffentlichung der Studie?
Also derzeit ist das gemeinsame europäische Asylsystem in Überarbeitung. Und wenn man sich die Vorschläge der Kommission anguckt, dann gibt es bereits in der Aufnahmerichtlinie eine Verbesserung für vulnerable Asylsuchende und für Frauen. Das heißt auch, dass also der Vorschlag beinhaltet zum Beispiel die Istanbul-Konvention. Außerdem geht der auch darauf ein, dass geschlechtsspezifische Bedarfe berücksichtigt werden müssen und dass das Personal geschult werden muss in Aufnahmeunterkünften. In Deutschland wird die Istanbul-Konvention gerade ratifiziert. Also da muss man noch gucken, inwiefern sich das verbessert. Aber das wird auch sicherlich eine Verbesserung darstellen. Insgesamt kann man sagen, dass viel gelernt wurde in Bezug auf die Unterbringung von weiblichen Asylsuchenden und Flüchtlingen im letzten Jahr. Aber es ist immer noch abzuwarten, weil Fortschritte insbesondere in Deutschland durch die große und isolierte Asylzentren wie diese Ankunfts- und Rückführungszentren nicht rückgängig gemacht werden. Es gibt ein besseres Problembewusstsein, aber der verschärfte Familiennachzug und auch die Zustände in größeren Massenunterkünften sind nicht förderlich für eine Stabilität. Der Schutz von Frauen bedarf menschenwürdiger Standards und ein Maximum an objektiver Sicherheit. Und nur so kann Stabilität erzielt werden und die zukünftige Integration in Deutschland maßgeblich beeinflusst werden.